BIM Conferences. Mitschnitte von Tagungen, Konferenzen und Diskussionen. Ein Podcast des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Mitschnitte von dem Workshop Räume der Migrationsgesellschaft, der am 28. Oktober 2024 an der Humboldt-Universität zu Berlin stattgefunden hat. Dieser Workshop ist ein Abschlussworkshop des Projektes Räume der Migrationsgesellschaft, ein Verbundprojekt des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In diesem zweiten Teil stellen wir euch die Impulsvorträge vor, die gehalten wurden. Es gab zwei Zeitblöcke. Der erste Zeitblock beinhaltete Vorträge, die sich vor allen Dingen mit Perspektiven aus der Zivilgesellschaft beschäftigt haben. Deswegen haben wir zu Gast gehabt Hamidou Bouguera, der beim Dachverband der Migrantenorganisation in Ostdeutschland arbeitet und über seine Arbeit in dem Projekt Antiraktiv berichtet. Außerdem wird Johann Henningsen vom Verein für Soziale Bildung e.V. in Rostock vorstellen, wie die Erinnerungsarbeit an den Anschlag, an das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen und ganz besonders die Perspektive der Romja, die dort damals zum Opfer wurden, einbezogen werden kann in die zivilgesellschaftliche Erinnerungsarbeit vor Ort. Außerdem gibt es einen zweiten Zeitblock, der vor allen Dingen Perspektiven aus der wissenschaftlichen Perspektive mit einnehmen wollte. Da haben wir den Vortrag, den wir jetzt hier veröffentlichen können, von Chare Kavici. Er arbeitet derzeit beim Bundeselternetzwerk der Migrantenorganisation für Bildung und Teilhabe und war beteiligt an einem Sammelband, der sich mit dem Anschlag und den Auswirkungen des Brandanschlages in Solingen beschäftigt hat und daraus seine Forschungsperspektive vorstellt. Moderiert werden die beiden Veranstaltungen zum ersten von mir, Daniel Kubiak, und Judith Bergkemper. Und der zweite Zeitslot wird moderiert von Emma Brahm und Mert Pektschen. Alles MitarbeiterInnen im Projekt Räume der Migrationsgesellschaft. Jetzt viel Spaß mit den drei Inputs, die alle so ungefähr 20 Minuten dauern und sehr interessante Einblicke in die Arbeit unserer Gäste geben. Wir fangen mit Hamidou an, Hamidou Maurice Bouguera vom DAMOST, vom Dachverband der Migrantenorganisation in Ostdeutschland, die am Freitag und Samstag ihre Jahrestagung hatten und dann am Montag schon wieder nach Berlin gereist sind, um hier einen Vortrag, also eben einer von vielen, um hier einen Vortrag zu halten. Ich stelle die beiden jetzt mal vor. Ich glaube, wir machen das einfach nacheinander, dass beide ihre Vorträge halten, immer so 15 bis 20 Minuten. In welchem Projekt arbeiten sie? Worum geht's da? Was sind die Themen? Und ich stelle vorher die beiden Personen vor. Also Hamidou studierte Urbanistik, Bachelor of Science. Ich kenne echt wenig Leute, die Bachelor of Science studiert haben. Ich kenne immer nur so BA-Leute. Also Bachelor of Science an der Bauhaus-Universität Weimar. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind kritische Stadtforschung und Munizipalismus. Gemeinsam mit dem Stadtsoziologen Professor Dr. Frank Eckhardt veröffentlichte er das Buch Stadt und Rassismus, Analysen und Perspektiven für eine antirassistische Urbanität. Er ist Teil der tunesischen Diaspora zweiter Generation und engagiert sich in antifaschistischen und dekolonialen Bewegungen. Zurzeit wohnt er in Halle an der Saale und arbeitet als politischer Referent beim Dachverband der Migrantinnenorganisation in Ostdeutschland, DAMOST. Das ist Hamidou. Einmal kurz einen Applaus, dass er da ist. Und Johann hatte jetzt keine Zeit, mir vorher zu schicken, wie ich ihn vorstellen soll. Es ist etwas kürzer, aber trotzdem die wichtigsten Infos. Also Johann Henningsen ist Historiker, arbeitet im Dokumentationszentrum Lichtenhagen im Gedächtnis in Rostock, was am Verein für Soziale Bildung angesiedelt ist. Eine zum Thema spannende Veröffentlichung ist im Sammelband Kulturen des Erinnerns und Verdrängens mit dem Titel Betroffene Romja des Pogroms in Lichtenhagen. Erschienen jetzt dieses Jahr oder genau dieses Jahr kann man dann nachlesen. Dann würde ich dich, Hamidou, nach vorne bitten. Du hast deinen Laptop dabei.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich komme ja ursprünglich, genau wurde ja schon gesagt, aus der Urbanistik, also aus der Stadtforschung, und arbeite jetzt in der Zivilgesellschaft und dort als politischer Referent. Und ja, ich freue mich jetzt auch mal wieder so eher im Bereich der Stadtforschung was zu hören und darüber zu sprechen. Ich würde kurz einmal Damost vorstellen, also den Dachverband, bei dem ich arbeite. Wir sind der einzige Dachverband der Migrantinnenorganisation im Osten und wir vertreten die 5 Landesnetzwerke, die es in den 9 Bundesländern gibt und insgesamt 400 migrantische Organisationen im ganzen Osten. Und wir sind in den letzten 5 bis 6 Jahren sehr stark gewachsen. Ich selbst arbeite jetzt wieder seit einem Jahr, habe aber früher schon mal dort gearbeitet und bin dort als politischer Referent, ja vor allem im Bereich Antirassismus, Migrationsgesellschaft sind die Themen, mit denen ich mich befasse. Und gerade arbeite ich als Projektmitarbeiter im Projekt Antiraktiv, das ich heute vorstellen werde, also die community-basierte Beratung gegen Rassismus. Das Ganze ist ein Modellvorhaben, das gemeinsam mit anderen migrantischen Organisationen in ganz Deutschland organisiert wird. Das ist eine Projektlaufzeit, geht jetzt noch bis Ende 25 nächstes Jahr. Und das Ganze ist gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, die gleichzeitig ja auch die Beauftragte für Antirassismus ist. In diesem Projekt, also ich würde jetzt erstmal anfangen, kurz mit den Begrifflichkeiten, so community-basierte Beratung, was bedeutet Community und auch noch 2 andere Begriffe, die wichtig sind in unserer Arbeit, erklären. Genau, zum einen die Community, also was bedeutet das für uns? Für uns bedeutet das in unserem Kontext, in unserer antirassistischen Arbeit, die wir machen, ist das so eine Interessensgemeinschaft von Menschen, die politisch aktiv sind, die sich zusammenfinden, die gemeinsame Diskriminierungserfahrungen teilen, bei uns jetzt auf Bezug auf Rassismus, natürlich gibt es auch queere Communities etc. Und für uns bedeutet auch Community, dass es so eine, die Selbstbeschreibung, ein positives Wir-Gefühl, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und so eine gemeinsame Gruppenidentität. Auch wichtig für unsere Arbeit ist das Thema Empowerment. Einige von euch werden es wahrscheinlich schon kennen, ich würde es trotzdem noch mal kurz erwähnen. Da geht es einfach darum, dass wir Menschen ermächtigen wollen und gezielte Strategien und Angebote schaffen wollen für Menschen und auch Werkzeuge ihnen an die Hand geben wollen, um eben selbstbestimmt zu leben, aber auch selbstbestimmt zu arbeiten. Ich werde da im Weiteren noch auch mal drauf eingehen. Und gleichzeitig für uns auch wichtig sind sogenannte Braver Spaces. Die einen oder anderen werden wahrscheinlich das Wort Safer Space schon kennen. Der Unterschied ist, bei uns Braver Space bedeutet, wir wollen, dass Menschen aktiv über Rassismus sprechen und auch mögliche Fehler in Anführungszeichen riskieren, also einen Raum zu schaffen, in dem man offen über alles sprechen kann, um eben auch daraus zu lernen und besser daraus lernen zu können. Das sind so 3 Begrifflichkeiten, die ich jetzt erstmal kurz erklären wollte für unsere weitere Arbeit. Konkret sind die Maßnahmen, die wir machen? Das sind 3 verschiedene Maßnahmen, die in diesem Projekt durchgeführt werden. Die wichtigste und die größte Maßnahme sind die Beratungsstellen, die wir schaffen. Und die Zielgruppe sind vor allem Migrantinnen, schwarze Menschen, Menschen of Color, Geflüchtete, die sich eben an diese Beratungsstellen wenden können, die wir schaffen. Gleichzeitig in diesen Beratungsstellen diese Braver Spaces, die dazu dienen, einen Austausch eben zu haben, eine Vernetzung und auch ein Empowerment zu ermöglichen, also so eine Anlaufstelle. Also es gibt Büros, die sind auch offen. Und das Ziel ist eine Stärkung von dieser eigenen Handlungsfähigkeit auch gegen Rassismus. Also es kommen Betroffene von Rassismus zu uns, lassen sich beraten, schildern ihre Fälle. Das soll dann nicht einfach zu den Akten gelegt werden und einmal so irgendwie erfasst werden als für eine Statistik, sondern es geht auch darum, den Menschen dann, die in diesem Prozess eben zu begleiten und zu unterstützen und dass sie auch gestärkt aus dieser Situation, aus dieser Diskriminierungserfahrung wieder rausgehen. Zweiter Punkt ist das Empowerment. In diesen 13 Beratungsstellen, wo ich auch gleich nochmal zeigen werde, wo die überall sind in den ostdeutschen Bundesländern, haben wir BeraterInnen, und das unterscheidet uns praktisch von bisherigen Antirassismus-Beratungsstellen, dass dort Menschen sitzen und mit den Menschen reden, die selbst Rassismus erfahren haben und auch Teil der Communities vor Ort sind, also in den Städten dort vor Ort gut vernetzt sind, was einfach für uns den Vorteil bringt, dass dort die Menschen oder die unsere BeraterInnen wissen, wie gehen sie mit dieser Situation um, die Menschen auch ganz anders auf diese Menschen zugehen können, dass es ein niedrigschwelligeres Angebot ist und genau diese Beratung, Begleitung eben von diesen Menschen dort stattfindet durch die eigene Community. Der dritte Punkt, das ist die Qualifizierung. Da geht es darum, dass wir als Damost vor allem genau Workshops für postmigrantische, migrantische Organisationen im Osten leisten, wo es vor allem darum geht, dass wir sie dahingehend stärken und unterstützen, dass sie am Ende selbst hauptamtliche Strukturen schaffen können. Also dass das Best Case so ist, dass wir sie so hingehend schulen, dass sie selbst diese vielleicht weitere Beratungsstellen beispielsweise aufbauen können, dass sie selbst Organisationen gründen auf kommunaler Ebene oder auch auf regionaler oder Landesebene und sie ihnen das Werkzeug praktisch an die Hand geben, wie community-basierte Antirassismusarbeit in den Stadtteilen funktionieren kann. Genau, die Standorte aktuell, also wir haben das in Kooperation mit unseren Landesnetzwerken. Es gibt zwei Bundesländern, in denen wir praktisch selbst als Geschäftsstelle diese Standorte betreiben. Das ist einmal in Brandenburg, in Fürstenwalde an der Spree und in Sachsen, in den Leipzig, Dresden und Chemnitz. Ansonsten haben wir noch genau die Kooperation mit unseren Landesnetzwerken vor Ort, die wiederum dann in Mecklenburg-Vorpommern Beratungsstandorte in Schwerin, Rostock, Greifswald, Neubrandenburg und Wismar haben. In Sachsen-Anhalt sitzen wir in Halle, Dessau und Magdeburg über unser Landesnetzwerk und in Thüringen ist das Weimar. Der Fokus, auch wenn das jetzt erstmal nicht so aussieht, weil man sieht jetzt, okay, es sind ganz viele Städte dabei und der Fokus ist eigentlich ja der ländliche Raum. Wir bieten auch eine mobile Beratung an, das heißt, dort sind nur auch aus Sicherheitsgründen unsere Büros in den Städten und vor Ort ja in den ländlichen Regionen, in den Landkreisen sind unsere BeraterInnen dann mobil unterwegs, genau auf Anfrage eben kommen die dann zu den Menschen vor Ort, beziehungsweise wir ermöglichen auch den Menschen aus dem ländlichen Raum auch mit Kostenübernahme etc., dass sie zu den Standorten anreisen können. Genau, wie arbeiten wir? Also was ist nochmal dieses Alleinstellungsmerkmal, das wir haben? Ich habe ja schon gesagt, dass wir community-basiert arbeiten, also von migrantischen Communities für migrantische Communities. Es zeichnet aus, dass wir professionell arbeiten. Es klingt so ein bisschen eingebildet, aber da geht es einfach ganz simpel darum, dass das Ganze strukturiert ist und auch in Kooperation beispielsweise mit dem VBRG oder dem ADVD ist, also den Expertinnen im Bereich genau Beratung. Das heißt, diese Fälle, also es ist nicht so irgendwie nebenher machen wir das, sondern es sind hauptamtliche Strukturen. Wir haben vielen Beratungsstellen, zum Beispiel in Fürstenwalde, auch drei Menschen, die dort arbeiten. Genau das ist einfach damit gemeint. Für uns auch wichtig, die Mehrsprachigkeit. Also wir bieten, also sowohl bei Social Media beziehungsweise mit Flyern sind wir mehrsprachig unterwegs, aber auch vor Ort. Also dadurch haben wir haben einen Vorteil dadurch, dass wir genau, wie gesagt, ja selbst mit, also die BeraterInnen selbst Migrantinnen sind, dementsprechend super viele Sprachen sprechen und sich auch untereinander unterstützen können. Also die Beratungsstellen, wenn zum Beispiel in der einen Beratungsstelle jemand auftaucht, eine bestimmte Sprache spricht, können wir einfach aus der anderen Beratungsstelle jemanden hinzuschalten, und um dann eben in der gewünschten Sprache zu beraten. Ansonsten bieten wir auch Sprachmittlung dann an, sollte irgendeine Sprache von uns nicht abgedeckt werden. Aber bis jetzt sind wir mit 14 Sprachen relativ gut abgedeckt. Genau, das Ganze ist vertrauensvoll, das heißt, das Ganze, das steht auch unten nochmal, ist anonym und geschützt, das ist ein geschützter Raum, es dringt nichts nach außen, die Menschen, die beraten werden, können auf Wunsch genau anonym bleiben, wenn dieser Fall beispielsweise öffentlich gemacht wird oder es irgendwie einen Gerichtsprozess etc. geben sollte. Wir arbeiten intersektional, also unser Schwerpunkt Antirassismus, aber wir sehen auch, dass es genau andere Diskriminierungsformen gibt, sind auch für die sensibilisiert und ansprechbar. Wir arbeiten politisch und auch parteiisch. das ist so ein Thema, weil wir sind ja unterstützt, genau, beziehungsweise das Projekt ist ja finanziert von der Bundesregierung, was für uns dennoch nicht bedeutet, dass wir nicht parteiisch sind und dass wir bedingungslos auf der Seite der Betroffenen stehen. Das bedeutet, wir glauben denen von Anfang an, den Betroffenen, wir glauben ihre Version und genau, stehen ihnen da auf jeden Fall auch zur Seite und erkennen auch, dass wir in unserer Arbeit nicht nur eine beratende Funktion haben, sondern auch politisch uns positionieren können und politische Forderungen stellen. Genau, die Niedrigschwelligkeit, dadurch gegeben, dass wir mehrsprachig sind, dass wir in der Fläche vertreten sind, dass wir zu den Menschen kommen können. Genau, und das Ganze auch partizipativ bedeutet für uns dadurch, dass es die BeraterInnen Teil der Community sind, kann dieser ganze, also der gesamte Prozess wird praktisch nur so durchgeführt, wie es betroffene Person möchte. Also sie kann selbst über alles entscheiden, wie weit gehen wir, was passiert, wie läuft der Prozess überhaupt ab. All das wird von Anfang an mit den Betroffenen besprochen. Genau, so viel erstmal von meiner Seite mit einem relativ kurzen Input, weil ich es, glaube ich, einfach wichtig finde, so ins Austausch zu kommen, in ein Gespräch zu kommen. Wer sich interessiert, genau, bei Social Media sind wir aktiv, gerne auch immer eine E-Mail oder auch unsere Projektwebsite, die wir jetzt seit ein paar Wochen endlich haben, wo man auch mal nochmal einen Überblick findet, vertieft zu dem Projekt oder auch Kontakte zu den Beratungsstellen etc. Genau, so viel erstmal von meiner Seite.
Ja, super, vielen Dank. Wir machen einfach nahtlos weiter und dann ist aber tatsächlich der Plan, in die Diskussion zu gehen. Also überlegt euch schon mal Fragen an die Referenten und Diskussionsbeiträge. Wenn nicht, wir sind auch gut vorbereitet. Judith hat ganz viele Impulsfragen an euch vorbereitet. Aber überlegt euch trotzdem, dass die Sache lebt vom Gespräch, und dann erstmal an Johann.
Ja, vielen Dank für die Einführung und heute so spontan ein bisschen was aus unserem Projekt in Rostock berichten zu können. Vielleicht ganz kurz vorab, wenn ich jetzt gleich über Gedenken und Aufarbeitung 32 Jahre nach dem rassistischen Pogrom in Rostock-Lichtenhagen spreche, dann mache ich das eher als Aktivist oder als Praktiker aus der Zivilgesellschaft und nicht so sehr als Historiker, weil ich mich als Historiker eher mit dem Ereignis und weniger mit der Erinnerung oder der Aufarbeitung auseinandersetze. Ich mache so einen ganz kurzen Abriss zur Geschichte von Gedenken und Aufarbeitung, stelle dann unser Projekt vor und werde mich anschließend auf die Zusammenarbeit mit Betroffenen des Pogroms aus rumänischen Romja-Communities konzentrieren und zum Schluss nochmal so ein paar Konfliktlinien und aktuelle Fragen aus unserer Arbeit aufmachen. Ich überspringe jetzt die ersten 20 Jahre des Gedenkens und steige gleich 2012 ein, zu den 20. Jahrestagen. Da wird es nämlich das erste Mal so richtig spannend. Es gibt zu den 20. Jahrestagen des Pogroms in Lichtenhagen ganz viel verschiedene Veranstaltungen, unter anderem ein großes Volksfest vor dem Sonnenblumenhaus, was die Stadt Rostock organisiert, da spricht der Bundespräsident. Und es gibt den Versuch, der Stadt Rostock einen ersten Erinnerungsort zu etablieren. Und es wird eine sogenannte Friedenseiche vor dem Sonnenblumenhaus gepflanzt, die dann innerhalb von ein paar Tagen von linken AktivistInnen wieder gefällt wird. Das sorgt bundesweit für ein relativ großes Medienecho. Rostock war auch schon Ende 2011 in den Schlagzeilen nach der Selbstenttarnung des NSU, weil dann im November 2011 rauskommt, dass auch in Rostock ein NSU-Mord stattgefunden hat. Im Februar 2004 Mehmet Turgut in Rostock-Teutenwinkel vom NSU erschossen wurde. Also bundesweite Medienaufmerksamkeit. Auch davor gab es schon aufgrund der Selbstenttarnung des NSU in der Stadt Diskussionen darum, wie will Rostock eigentlich erinnern. Und all das führt so ab dem September 2012 zu einem Prozess, den wir als Institutionalisierung des Gedenkens bezeichnen. Es gibt einen Bürgerschaftsbeschluss, ein städtisches Gremium einzusetzen, was Beschlussvorlagen zur Gedenkkultur erarbeiten soll. Diese AG Gedenken, wo Vertreter in der Bürgerschaftsfraktion und der Zivilgesellschaft sitzen, nimmt dann die Arbeit auf. Und ausgehend von den Beschlussvorlagen der AG Gedenken wird 2015 eine Projektstelle zur Aufarbeitung der Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen 1992 ausgeschrieben, die dann unerwarteterweise an einen selbstverwalteten linken Bildungsträger geht, an Soziale Bildung e.V. und so ist seit 2015, seit mittlerweile 9 Jahren, das sogenannte Dokumentationszentrum Lichtenhagen im Gedächtnis, wo ich aktuell auch arbeite bei Soziale Bildung e.V. Es gibt dann außerdem ein Gedenkkonzept, einen Kunstwettbewerb und 2017 und 2018 werden in Rostock dann insgesamt 6 dezentrale Denkmäler für das Pogrom in Lichtenhagen eingeweiht. Das ist so ein bisschen so die Vorgeschichte und der Entstehungskontext von unserem Projekt. Genau, wir als Dokumentationszentrum sind immer noch Teil von Soziale Bildung e.V., ganz lange fast ausschließlich mit der Förderung der Stadt Rostock. Das war immer so eine halbe Stelle ungefähr, mittlerweile auch ein bisschen personell stärker aufgestellt mit Förderung aus anderen Töpfen. Und wir haben 5 verschiedene Arbeitsfelder, die ich kurz vorstellen will und mich dabei aber auf den Punkt unterstützen und die Arbeit mit Betroffenen des Pogroms in Lichtenhagen konzentrieren möchte. Wir sammeln Archivalien zum Pogrom in Lichtenhagen, zum Beispiel zeitgenössische Dokumente, Berichterstattung. Wir sammeln historische Filmaufnahmen und Zeitzeugenberichte und wir nutzen diese Sammlung aus unserem Archiv zum Beispiel für unsere Informationsangebote, wozu unter anderem eine Webdokumentation gehört, die anhand der Denkmäler verschiedene Aspekte des Pogroms in Lichtenhagen beleuchtet. Wir machen außerdem ganz klassisch historisch-politische Bildungsarbeit. Wir machen Stadtrundgänge, Projekttage, Workshops, Projektwochen, viel mit Rostocker Schulklassen, aber auch mit Gruppen von Jugendlichen und Erwachsenen aus ganz Deutschland. Wir recherchieren außerdem zum Pogrom in Lichtenhagen, schreiben Veröffentlichungen, halten Vorträge und wir haben 2021 mit einem Rechercheprojekt zu den, damals hieß es noch, betroffene Geflüchtete des Pogroms in Lichtenhagen angefangen. Und aus diesem Rechercheprojekt sind die Kontakte zu Betroffenen des Pogroms aus rumänischen Romja-Communities entstanden. Und darauf will ich jetzt gern näher eingehen. Vielleicht kurz zum Kontext. In Lichtenhagen wurden im August 1992 zwei Gruppen von Menschen angegriffen. Das waren einmal ehemalige VertragsarbeiterInnen aus Vietnam, von denen viele nach dem Pogrom auch in Rostock geblieben sind, dort immer noch wohnen. Und zum anderen waren das Asylsuchende, die in der zentralen Aufnahmestelle, der sogenannten ZAST, untergebracht waren. Die ZAST wurde am 3. Tag des Pogroms geräumt, die Asylsuchenden in andere Sammellager in Mecklenburg-Vorpommern gebracht oder teilweise haben sie auch selbstbestimmt Mecklenburg-Vorpommern oder Rostock verlassen. Und die Asylsuchenden, die in Lichtenhagen angegriffen wurden, wurden dann vermutlich größtenteils 92, 93 entweder abgeschoben oder haben Deutschland verlassen, um der Abschiebung der unerträglichen Lebenssituation in den Sammellagern und der Bedrohung durch rechte Gewalt zu entgehen. Über diese Personengruppe ist immer noch sehr wenig bekannt. Wir gehen davon aus, dass das mehrere hundert Menschen gewesen sein müssen. Und wir wussten auch schon 2021, dass viele von denen aus rumänischen Romja-Communities kommen müssen. Genau. Das ist also eine relativ große Gruppe von Menschen, die Opfer von einem Gewaltereignis geworden ist, was ja auch schon zeitgenössisch sehr, sehr groß auch internationale Medienaufmerksamkeit erfahren hat. Und desto krasser ist eigentlich, dass die Stimmen und Perspektiven dieser Menschen in der zeitgenössischen Berichterstattung fast gänzlich unsichtbar gemacht wurden. Also obwohl es total viel zeitgenössische Berichterstattung und 2 staatliche Untersuchungsausschüsse gab, sind die betroffenen Asylsuchenden in dieser ganzen Aufarbeitung einfach nicht vorgekommen. Und da sind so diese diskursive Ausgrenzung und Unsichtbarmachung und die rassistischen Asylgesetze, die dann dazu geführt haben, dass auch innerhalb von wenigen Jahren auch tatsächlich keine Betroffenen mehr in Rostock oder Deutschland anwesend waren, haben so zusammengespielt und zu einer fast 30-jährigen Unsichtbarmachung geführt. Wichtig ist, das war nicht ohne Ausnahmen und vor allem in aktivistischen Recherchen und Medienproduktionen finden sich diese Stimmen teilweise auch wieder, zum Beispiel 92 in der Dokumentation The Two Slice in Rostock, wo Betroffene aus Rumänien interviewt werden oder auch in der Dokumentation 2012 mit dem Titel Revision, wo auch ein Betroffener des Pogroms in Lichtenhagen interviewt wird. Das betone ich so, um nochmal deutlich zu machen, es war die ganzen 30 Jahre durchaus möglich, aus Rostock, aus Deutschland, diese Kontakte zu Betroffenen herzustellen. aber anscheinend gab es von, das wäre meine Deutung, von Seiten der Stadt oder auch von Seiten der Forschung, von großen Teilen der Zivilgesellschaft, des Aktivismus in Rostock, nicht das Interesse, diese Kontakte auch tatsächlich herzustellen. Wir haben dann 2021 ein Rechercheprojekt begonnen, zusammen mit AktivistInnen und WissenschaftlerInnen von Romja-Selbstorganisationen aus Deutschland und Rumänien und hatten dann so im Sommer 2022 Kontakte zu Betroffenen des Pogroms in Lichtenhagen, die aus Romja-Communities aus zwei südrumänischen Städten, Alexandria und Craiova, kommen. Es wurden dann in Craiova erste Video-Interviews geführt, die Isabella Tiberiade, Tochter von zwei Überlebenden des Pogroms in Lichtenhagen, im August 2022 dann das erste Mal in Rostock der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Und Isabella Tiberiade hat dann 2022 auch an den offiziellen Gedenkveranstaltungen mit dem Bundespräsidenten teilgenommen. 2023 haben nach 31 Jahren erstmals Betroffene des Pogroms aus Rumänien im Rostocker Rathaus beim Zeitzeugengespräch öffentlich gesprochen. Und 2024 im September diesen Jahres gab es die erste Veranstaltung, bei der VertreterInnen der beiden betroffenen Communities gemeinsam öffentlich gedacht haben und in den Dialog gekommen sind. Hinzu kommen auch Treffen mit verschiedenen PolitikerInnen, die Romeo Tiberiade, Betroffener des Pogroms in Lichtenhagen, und seine Tochter Isabella jetzt vor allem in diesem Jahr hatten. Genau. So viel vielleicht zu dieser Zusammenarbeit mit den Betroffenen in Rumänien. Ich würde jetzt ganz gern noch so ein, zwei offene Fragen und Konfliktfelder aufmachen, in denen wir uns in dieser Arbeit bewegen. Eine ganz spannende Sache ist, dass man so beobachten kann, es gibt 2011 nach der Selbstenttarnung des NSU bundesweit eine Diskursverschiebung zu rechter Gewalt. Rechte Gewalt wird stärker öffentlich thematisiert. Und vor allem spielen auch betroffenen Perspektiven eine größere Rolle. Und das verstärkt sich dann nochmal mit den Anschlägen in Halle und Hanau. Und parallel entstehen eben auch sehr viele aktivistische, zivilgesellschaftliche Gedenkinitiativen, betroffenen Initiativen, die miteinander sehr gut vernetzt sind. Und seit 2023 auch durch eine Förderung der Bundesbeauftragten für Antirassismus werden diese Gedenkinitiativen auch das erste Mal so in Ansätzen staatlich gefördert oder institutionalisiert. Und was da ganz spannend ist, dass die Stadt Rostock, könnte man sagen, in dieser staatlichen Institutionalisierung von Gedenkarbeit, die davor aktivistisch stattfindet, so ein bisschen eine Avantgarde-Rolle einnimmt. Wenn man das eben, was jetzt 2023 auf Bundesebene passiert, schon ab 2015 gemacht hat. Also da wirklich so zeitlich einfach sehr, sehr weit voraus war. Genau. Ansonsten nehmen wir, das ist jetzt wenig überraschend, wir haben das gerade auch schon gehört, es gibt ganz klare Aufmerksamkeitskonjunkturen, vor allem zu den sogenannten runden Jahrestagen. Und diese bundesweite Medienaufmerksamkeit findet dann aber auch ausschließlich zu diesen runden Jahrestagen statt. Genau. Dann ist noch vielleicht wichtig, klarzumachen, dass diese Geschichte von Gedenken und Aufarbeitung in Rostock eben keine ungebrochene Erfolgsgeschichte ist. Das lässt sich jetzt nämlich vor allem durch die Zusammenarbeit mit den Betroffenen in Rumänien leicht so erzählen. 30 Jahre keine Kontakte und jetzt gibt es die Kontakte und alle sitzen gemeinsam mit der Bürgermeisterin auf einer Bühne und alles ist irgendwie jetzt in Ordnung. Und so leicht ist es aber nicht, weil der lokale Diskurs und die Deutungsmacht zu dem Pogrom in Lichtenhagen keineswegs gesichert sind. Das haben seit 2022 sehr eindrucksvoll die Fans von Hansa Rostock unter Beweis gestellt, die Bezugnahmen zum Pogrom in Lichtenhagen, auch die Sonnenblume als Symbol, immer wieder gezielt genutzt haben, um vor allem Fans von St. Pauli zu provozieren. Und seit diesem Jahr gibt es auch die ersten Aufkleber, die so sehr offensiv und gar nicht mehr ironisch versteckt, sich auch positiv auf das Pogrom in Lichtenhagen beziehen. Und das hat einen unglaublichen Einfluss darüber, wie vor allem unter Rostocker Jugendlichen, aber auch in ganz Mecklenburg-Vorpommern über das Pogrom in Lichtenhagen gesprochen wird. Das darf man nicht unterschätzen. Ein weiteres ja, Spannungsfeld ist, dass es vor allem zu den runden Jahrestagen diese große mediale Aufmerksamkeit für das Pogrom in Lichtenhagen gibt, gleichzeitig aber noch ganz viele Fragen zum Ereignis selbst unbeantwortet sind. Also wenn wir zum Beispiel über die Betroffenen sprechen, ist klar, wir sprechen über mehrere hundert betroffene Asylsuchende, von denen uns weniger als 20 Personen namentlich bekannt sind. Also das ist einfach eine krasse Leerstelle in der Aufarbeitung. Und obwohl das Ereignis so schlecht aufgearbeitet ist, ist unser Eindruck, dass es trotzdem andere Gewaltereignisse in dem zeithistorischen Kontext überdeckt. Wenn wir zum Beispiel ins Jahr 92 nach Mecklenburg-Vorpommern schauen, gibt es zahlreiche andere Gewaltereignisse, die wir als versuchte Pogrome bezeichnen würden, häufig inspiriert vom Pogrom in Lichtenhagen. Ein Beispiel sind tagelange Angriffe auf ausländische Studierende in Greifswald im Oktober 92. Von diesen Gewaltereignissen gibt es ganz viele und die sind fast alle nicht erzählt und auch wissenschaftlich nicht aufgearbeitet. Dazu gibt es meistens nur einzelne Lokalpressemeldungen. Und gleichzeitig ist da aber ganz, ganz viel Material, wie ich hier versuche, anhand von den Angriffen in Greifswald im Oktober 92 zu zeigen. Also auch da noch so eine, ja, sehr, sehr große Leerstelle auch in der zeithistorischen Forschung. Ein weiteres Spannungsfeld ist, dass es zwar durchaus ja auch eine städtisch geförderte Gedenkkultur und Aufarbeitung für das Pogrom in Lichtenhagen gibt und man sich aber durchaus fragen kann, in welchem Verhältnis steht eigentlich diese auch staatlich geförderte, dieses staatlich geförderte Gedenken an historischen Rassismus und historische rechte Gewalt zu gegenwärtigen staatlichen Rassismus. Und das kann man, wenn man das anhand von Beispielen illustrieren will, war vielleicht so das ja prägnanteste Beispiel Anfang diesen Jahres, dass die Stadt Rostock eine Sachbearbeitungsstelle für Remigration ausgeschrieben hat. Und das ist halt genau einfach Teil der Rostocker Ausländerbehörde. Und das muss man sich oder müssen wir uns aber natürlich immer vor Augen führen. Also wir werden als Projekt von der Stadt Rostock gefördert, um über historischen Rassismus zu sprechen. Und das ist aber die gleiche Institution, die aktuell an Abschiebung nach Rumänien zum Beispiel auch beteiligt ist. Dann ist ein weiteres Spannungsfeld, und damit will ich gleich auch schließen, diese Frage von, die Betroffenen aus Rumänien bekommen in Rostock oder in Deutschland eine große symbolische Anerkennung. Romeo Tiberiade und Isabella Tiberiade können sich mit der Bürgermeisterin der Stadt Rostock treffen, werden von Mehmet Daimergüler empfangen. Es gibt also eine symbolische Anerkennung in Deutschland und die steht einer sehr krassen und eigentlich auch seit Anfang der 90er Jahre ungebrochenen antiziganistischen Diskriminierung in Rumänien gegenüber. Die Community in Craiova ist weiter von krasser staatlicher Diskriminierung betroffen, von Polizeigewalt, schlechteren Zugangschancen zum Bildungssystem, was absurderweise auch aktuell wieder zu erzwungener Migration führt, deren Ziel allerdings meistens jetzt nicht mehr Deutschland ist, sondern die USA. Isabella Tiberiade spricht da von so Kreisläufen der Migration. Ihre Eltern haben Anfang der 90er Jahre versucht, für die Kinder ein neues Leben in Deutschland aufzubauen. Und ihre Geschwister machen das Gleiche jetzt gerade in den USA und machen da teilweise die gleichen Erfahrungen von Diskriminierung und Illegalisierung wie ihre Eltern 30 Jahre vorher. Und für uns ist so die große Frage, wir machen in Rostock lokales Gedenken. Und was bedeutet das eigentlich für die Betroffenen in Rumänien? Für uns ist das natürlich super. ZeitzeugInnen aus Rumänien sprechen im Rathaus, geben Interviews, ist für die lokale Aufarbeitung super. Aber was heißt das eigentlich in Bezug auf die aktuelle Diskriminierung in Rumänien und auf die Lebenssituation von den Betroffenen? Und das ist gerade so eine sehr große offene Frage. Gibt es eigentlich Möglichkeiten, diese vor allem symbolische Anerkennung in Deutschland auch für materielle Veränderungen zu nutzen? Danke.
Mert und ich, wir wurden ja vorhin schon im Großen auch einmal vorgestellt. Wir übernehmen jetzt hier die Moderation von dem zweiten Panel. Und genau, Kybra hat ja am Anfang schon unser Projekt vorgestellt und in dem Kontext auch gesagt, eben, dass wir so zwei Foki im Projekt haben. Einmal die Erinnerungsarbeit und aber eben auch ja, Raumbiografien, räumliche oder Raumerfahrungen im Alltag. Und genau in dem Kontext oder in beiden Kontexten haben wir festgestellt, dass Infrastrukturen der Solidarität, Begegnungsräume und ja, Konflikte und Aushandlungen darum eine zentrale Rolle spielen und haben uns für den zweiten Teil des heutigen Workshops zwei KollegInnen aus der Wissenschaft eingeladen, die uns Einblicke in ihre Forschungsarbeiten geben werden. Genau, also natürlich auch anknüpfend an die Diskussion, die wir jetzt schon vorhin hatten. Es wurde schon ein bisschen angeteasert, ich glaube, wie Daniel Schager dich genannt hat, den Solingen-Experten. Also genau, wissen wir, was uns jetzt gleich erwartet. Nein, Spaß beiseite. Genau, dann gehen wir über zum nächsten Input von Schare Kavici. Er wurde mit einer Dissertation zum Thema antirassistischer Praktiken migrantischer Gruppen in den 1980er Jahren promoviert. Neben seiner wissenschaftlichen Forschung, unter anderem zu Beschulung neu zugewanderter SchülerInnen und zu transnationalen Care-Netzwerken von RentnerInnen, arbeitet er seit einiger Zeit in der Praxis bei einem migrantischen Dachverband. Und in jüngerer Zeit widmet er sich außerdem verstärkt den Themen der Erinnerungspolitik und Rassismus und hat gemeinsam mit Birgül Demetasch, Adelheid Schmitz und Derja Gösecker das Buch Solingen 30 Jahre nach dem Brandanschlag herausgebracht. Genau. Dann übergebe ich das Wort an dich.
Ja, vielen Dank. Genau, wie ihr gemerkt habt, ich bin natürlich nicht ein Solingen-Experte. Ich bin auch jetzt nicht mehr in der Wissenschaft. Ich heiße auch nicht Charles Kavici, dann gehe ich nach Hause. Ja, genau, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich finde, es ist eine super schöne Gelegenheit, mit unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Standorten in Austausch zu kommen. Und ich freue mich dann sehr, dass heute Kübra dabei ist und es wird sicherlich auch meine Ausführungen ergänzen. Ich freue mich auch darauf, dass Andreas Sick da wäre, oder er hat vor der Pause davon erzählt, dass er jetzt Projekte macht mit Familien in der Stadt. Und da habe ich dann festgestellt, dass mein Wissensstand jetzt nicht so aktuell ist. Ich habe mich mit dem Thema Solingen-Anschlag dann halt sehr intensiv beschäftigt und aus dieser Beschäftigung ist dieses Sammelband entstanden mit vielen Kolleginnen. Vor dem Birgül Demirtas ist dann halt Solinger, also sagen, sie lebt dort und sie hat, sagen, maßgeblich dazu beigetragen, dass das Thema Solingen in den letzten Jahren quasi auch öffentliche Aufmerksamkeit oder mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommen hat. Auch dann halt so eine Projekte entstanden sind, pädagogische Projekte, aber auch, sagen, dieses Sammelband entstanden ist, in denen sehr unterschiedliche Perspektiven, Zugänge dann halt zusammengetragen werden. Genau, das Buch ist letztes Jahr erschienen. Das heißt, wie gesagt, mein Wissensstand ist jetzt nicht top aktuell, denn deswegen freue ich mich dann halt auf die Ergänzungen. Wir sagen, wie im Ankündigungstext beschrieben wurde, möchte ich heute einen quasi sagen, genau, über den Zusammenhang zwischen rassistischer Gewalt und Erinnerung eingehen. Dabei werde ich den rassistischen Brandanschlag in Solingen 1993 als Fallbeispiel heranziehen und die damit verbundenen Auseinandersetzungen um Erinnerungspolitik und kollektives Gedächtnis erläutern. Ich werde auch zeigen, wie sich die Erinnerungspolitik oder Praxis im Laufe der Zeit sich verändert hat. Der Fall Solingen ist aufschlussreich und liefert wichtige Erkenntnisse für die Kämpfe um Erinnerungspolitik. Zum Schluss möchte ich mit euch über den Zusammenhang zwischen Erinnerungspolitik, gesellschaftlichem Zusammenhalt und Demokratie diskutieren. Genau, der Brandanschlag in Solingen. Was ist passiert? Was ist geschehen damals? Im Mai 1993 verübten vier junge Männer im Alter von 16 bis 23 Jahren einen rassistischen Brandanschlag auf das Haus von Familie Gentsch. Dabei kamen tragischerweise fünf Frauen und junge Frauen und Mädchen ums Leben. Hatice Gentsch, Hülya Gentsch, Saime Gentsch, Gülistan Öztürk und Gürsin İnce. Ungefähr 17 Personen sind zum Teil auch schwer verletzt. Die Täter wurden wegen fünffachen Mordes und schwerer Brandstiftung zu unterschiedlichen Haftstrafen verurteilt. Dieses Verbrechen markierte einen Höhepunkt der extrem rechten rassistischen Gewalt in den 90er Jahren und verdeutlichte die wachsende Spannung im Zusammenhang mit dem Thema Migration nach der Wiedervereinigung. Bereits zuvor gab es Übergriffe in Hoyerswerda, Rostock und Mölln, unter anderem, die den Anstieg rassistisch motivierter Gewalt verdeutlichten. Diese Gewalt, die bereits, sagen auch in den 80er Jahren präsent war, nahm nach der Wende eine neue Dimension an. Der Anschlag in Solingen zeigt, wie schwierig es ist für Deutschland ist, mit rassistischer Gewalt und dem Gedenken dran umzugehen. Die Bemühungen um eine nachhaltige Erinnerungskultur stehen noch am Anfang, da wiederkehrende Gewaltakten diesen Prozess erschweren. Dank des Drucks der Betroffenen und zivilgesellschaftlichen Akteure konnten jedoch in den letzten Jahren Fortschritte erzielt werden, wie zahlreiche Gedenkveranstaltungen, Netzwerke, Initiativen von Betroffenen oder zivilgesellschaftlichen Akteuren, Publikationen, Archive und Ausstellungen belegen. Dennoch behindern einerseits die virulenten Fantasien ethnischer Reinheit und andererseits politisch-narzisstische Einstellungen über die kollektive Identität und Verantwortung eine inklusive Erinnerungskultur. Wie gestaltete sich die Erinnerung in Solingen? Die Gedenkpolitik in Solingen zum Anschlag von 1993 ist von Spannungen geprägt. Die Stadt will sich nicht ausschließlich durch dieses Ereignis definieren lassen. Das erste Mahnmal wurde 1994, also ein Jahr später nach dem Anschlag, auf Initiative von Privatpersonen errichtet, aber nicht wie von der Familie gewünscht und gefordert am Tatort, sondern an einem von der Stadt bestimmten Ort vor einer Schule. Die Stadt lehnte auch den Vorschlag von Familie Jentsch ab, die Straße des Tatortes in Jentschstraße umzubenennen. In den Jahren danach veranstaltete die Familie eine eigene Gedenkveranstaltung am Tatort, die Stadt ohne die Familie eine eigene Gedenkveranstaltung vor der Schule. Ich gehe jetzt nicht detailliert auf die einzelnen Jahren. Ich werde halt so Eckpunkte, Eckdaten halt benennen, die halt für die Erinnerungspolitik oder für den Verständnis des Erinnerungsgeschehens dann in der Stadt dann halt eine Rolle gespielt haben. Fast 20 Jahre dauerte es, also bis 2014, bis ein Platz in der Nähe des Rathauses nach dem Heimatdorf der Familie benannt wurde. Und ein Jahr später, ein Jahrzehnt später, also zum 30. Jahrestag 23, wurde ein Platz nach Mevlüt Genç benannt und das Mahnmal an der Schule wurde um Porträts der Verstorbenen erweitert. Und erst in den letzten Jahren nahmen hochrangige Politikerinnen aus Bund und Ländern an den Gedenkveranstaltungen teil. Dies steht im Kontrast zu Helmut Kohl, Bundeskanzler damals, der sich vor 30 Jahren quasi an der Teilnahme oder seine Teilnahme an Gedenkveranstaltungen verweigert hatte. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man erklären, dass in Solingen nach einem solchen schweren Anschlag so lange gedauert hatte, bis sich eine lokale Erinnerungskultur entwickelte, obwohl quasi sagen, die internationale Aufmerksamkeit auf das Thema auch groß war und auch Empörung ausgelöst hatte. Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit Postkarten aus Holland, aus Österreich. In Deutschland gab es dann halt so eine große Ignoranz. Wie gesagt, der Bundeskanzler hat verweigert, dahin zu gehen. In Holland gab es dann halt dementsprechend eine Kampagne. Es wurden ungefähr 1 Million oder halt über Millionen Postkarten in der Stadt oder in dem Land gesammelt und die wurden nach Deutschland geschickt mit dem Slogan "Ich bin wütend". Das war sozusagen eine Reaktion von Österreich dann halt auf die rassistische Gewalt und dessen quasi sagen Wahrnehmung, also die Ignoranz von Deutschland. Also ich zu diesem Thema, wie kam es sagen, dass so das dann halt das Erinnerung oder das Gedenken so lange auf sich gewartet hatte. Dazu habe ich dann also sagen so eine These. Meine These ist, dass zivilgesellschaftliche Bestrebungen für eine angemessene Erinnerungskultur durch die Verharmlosung von Rassismus seitens der politischen Gesellschaft im Sinne von Gramsci behindert wurden. Diese Verharmlosung erfolgte auf kommunaler und staatlicher Ebene, was den zivilgesellschaftlichen Druck unterminierte. Die Auseinandersetzung um das Gedenken bewegt sich oft im Spannungsfeld zwischen der politischen Gesellschaft, also ich meine damit staatlichen und institutionellen Akteure, die direkten epistemischen Zwang ausüben und einen Konsens schaffen, und der Zivilgesellschaft, die als Raum für ideologische Debatten herhalten. In diesem Konflikt geht es darum, wer die Deutungshoheit über die Vergangenheit besitzt und welche Erzählungen im kollektiven Gedächtnis verankert werden. Diese Dynamik ist typisch für die Erinnerungspolitik. Sie dreht sich nicht nur um das Gedenken selbst, sondern darum, wie eine Gesellschaft ihre Vergangenheit aufarbeitet, um ihre Gegenwart und Zukunft zu gestalten. Ich werde demnächst einige Punkte ansprechen, die in Solingen relevant waren. Negation von Rassismus, Negation von Erinnerung. Die staatliche Gedenkpolitik in Solingen trug dazu bei, Rassismus zu verharmlosen und kritische Debatten zu unterdrücken. Helmut Kohls Weigerung, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen, war ein starkes Symbol für diese Haltung. Rassistische Angriffe wurden oft als eine Reaktion der überforderten Mehrheitsgesellschaft auf Migration dargestellt, was die Betroffenen weiterhin kriminalisierte und die Gewalt legitimierte. Der Asylkompromiss von 1993 verschärfte diese Situation, indem er das Asylrecht einschränkte, anstatt sich mit dem Kernproblem des Rassismus auseinanderzusetzen. Diese staatliche Haltung hatte zur Folge, dass die Zivilgesellschaft nur begrenzt eigenständige Initiativen zur Aufarbeitung entwickeln konnte. Der gesellschaftliche Mainstream wurde dadurch ideologisch beeinflusst und im Sinne der staatlichen Deutung gefangen bzw. korrumpiert. Das Fehlen einer sozialen Bewegung. Nach dem Brandanschlag in Solingen gab es Proteste. Vor allem, ich meine, vielleicht erinnert ihr euch, es waren halt sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Bundesländern, Städten, vor allem zum Beispiel Berlin oder Hamburg, dahin gereist, um quasi dagegen zu protestieren. Aber sagen, aus der Region waren auch sehr viele Akteure dann daran beteiligt, vor allem türkischstämmige Migranten, Jugendliche, teils auch quasi, also diese Protesten wurden auch dann halt zum Teil gewalttätig in der Öffentlichkeit ausgetragen. Im Gegensatz zu Deutschland, deutsche Ignoranz, zeigte der türkische Staat Solidarität mit den Betroffenen. Die Grauen Wölfe instrumentalisierten diesen Wut und Enttäuschung. Die Berichterstattung war, wie zu erwarten, nicht besonders human oder solidar empathisch mit den Familien, sondern sagen, im Fokus standen, wie gewalttätig die Demonstrationen vor sich hingegangen sind. Also sagen, nicht die Gewalt der Neonazis oder Rassisten oder halt diese sagen Gewaltakt dann halt stand im Zentrum der Berichterstattung, sondern die Reaktionen. Die Familie wurde sehr empathielos dargestellt, als sie quasi in der Türkei die Beerdigung dann halt erledigte. Ich kann auch danach detailliert dann halt auf diese quasi einzelnen Aspekte eingehen. In der Stadt wurden Gerüchte verbreitet, die Familie selbst beschuldigten, so nach dem Motto, die haben dann das Feuer selbst gelegt, um von der Versicherung dann halt Geld zu bekommen. Diese Art der Berichterstattung, interne Spaltungen und das fehlende zivilgesellschaftliche Engagement behinderten die Bildung einer starken sozialen Bewegung. Wir haben für das Buch dann halt mehrere Gespräche geführt mit der Familie Gentsch. Das ist ein anderes Aspekt. Sie oder Familienangehörigen betonten, dass sie als Familie aufgrund ihrer fehlenden Sprachkenntnisse ihr Leid damals nicht in die Öffentlichkeit einbringen konnten. Also sagen sie, verwiesen dabei auf die Sprachbarrieren. Ich glaube jedoch, dass nicht primär die Sprachbarrieren die Kommunikation verhinderten, sondern das mangelnde Interesse und die fehlende Empathie der Gesellschaft. Es mangelte an Solidarität und Unterstützung aus der Öffentlichkeit. Was übrigens auch die Bewältigung des Traumas der Familie zusätzlich erschwerte. Die Soziologin Chidem İnan beschreibt diese Situation als enteignete Trauer, basierend auf den Erfahrungen von Betroffenen rassistischer Gewalt, ein Ausdruck, der die Schwierigkeit bezeichnet, dass Angehörige der Opfer aufgrund institutioneller Gleichgültigkeit und einer Umkehr von Opfer und Täter nicht angemessen trauern und dadurch gehört werden können. Ein anderer Punkt: Anonymisierung der Opfer und fehlende öffentliche Trauer. In Solingen wurde, wie gesagt, der Brandanschlag lange Zeit kaum thematisiert. Und wenn daran erinnert wurde, dann meist nur auf sehr abstrakte Art und Weise. Über viele Jahre hinweg waren die Namen und der Gesichter der Opfer in der öffentlichen Wahrnehmung kaum bekannt. Die Anonymisierung erschwerte die gesellschaftliche Trauer und die Aufarbeitung des Geschehens. Bewegungen wie Black Lives Matter oder die Initiative 19. Februar setzen bewusst ein Zeichen gegen diese Anonymisierung. Unter dem Motto Say Their Names werden die Namen und die Gesichter der Opfer hervorgehoben, um ihre Identität wiederherzustellen. Dadurch wird das Erinnern zu einem politischen Akt, der sich gegen das Vergessen stellt. Ziel ist es, die Toten zumindest symbolisch wieder in die Gesellschaft zu reintegrieren. Die individuellen Geschichten und Schicksale werden so ins kollektive Bewusstsein gerückt. So kann das Erinnern zu einer positiven Kraft werden, die das kollektive Verständnis von Gerechtigkeit und Menschlichkeit vertieft. Und ein weiterer Punkt: unzureichende Gerechtigkeit und die Notwendigkeit umfassender Maßnahmen. Das Gericht quasi im Prozess erkannte die rassistischen Motive der Täter an und verurteilte die Täter zu, wie gesagt, Haftstrafen zwischen 10 und 15 Jahren. Diese Bestrafung war ein wichtiger Schritt, reichte jedoch nicht aus, um eine umfassende Gerechtigkeit zu gewährleisten. Die Gerechtigkeit umfasst sozusagen sowohl punitive als auch restaurative Aspekte. Während sich die Strafjustiz auf Bestrafung konzentriert, zielt restaurative Gerechtigkeit darauf ab, den Opfern Gehör zu verschaffen und deren soziale Gefüge wiederherzustellen. In Solingen blieben viele Elemente restaurativer Gerechtigkeit unzureichend. Die Familien der Opfer erhielten keine ausreichende finanzielle Unterstützung und es mangelte an moralischen Wiedergutmachungen sowie formellen Entschuldigungen. Auch Gedenkfeiern und Mahnmale, die Tragweite des Geschehens angemessen widerspiegeln sollten, waren lange Zeit unzureichend. Diese Elemente sind jedoch entscheidend für den Prozess der Vergangenheitsbewältigung und das öffentliche Gedenken. Angesichts dieser sozialen Mechanismen, die bisher eine partizipative und inklusive Erinnerungspolitik in Solingen verhindert haben, stellt sich die Frage, wie es dennoch in den letzten Jahren zu einem, wenn auch kleinen und zögerlichen, Wandel kommen konnte, von dem Andreas Sick vorhin dann erzählt hatte, dass er dann halt Projekte macht, auch die Familien sind auch daran beteiligt. Genau, wie können wir halt diesen Wandel erklären? Der Wandel in der Erinnerungspolitik ist das Ergebnis lokaler und internationaler Ereignisse. Also ich werde jetzt nicht dann halt detailliert auf diese sagen einzelnen Aspekte eingehen können aufgrund der Zeit, aber wir können halt danach dann halt darüber ins Gespräch kommen. Besonders für Deutschland, also sagen lokal auf der lokalen oder bundesweiten Ebene, ist natürlich die Selbstenttarnung des NSU-Prozesses, das wurde vorhin auch dann erwähnt, und die Aufdeckung staatlicher Verstrickungen in rechtsextreme und rassistische Netzwerke haben in der deutschen Mehrheitsgesellschaft ein Stück Umdenken quasi bewirkt. Die Häufung rechtsextremer und rassistischer Gewalt und antisemitischer Gewaltakten nach 2015, wie in München, Halle, Kassel, Hanau und so weiter und so fort, hat das Bewusstsein für die Tiefe des Problematik geschärft. Auch globale Bewegungen, die ich vorhin genannt habe, Black Lives Matter und die Debatten um koloniale Verbrechen, haben die Wahrnehmung rassistischer Gewalt ein Stück verändert. Neue Initiativen, also eure Initiativen sind entstanden, sie thematisieren auch historische Anschläge, wie die quasi in Solingen, zum Beispiel in den letzten Jahren in unterschiedlich in Kiel und so weiter und so fort, Initiativen entstanden, die halt rassistischen Gewaltanschläge, die halt davor in der Öffentlichkeit unbewusst geblieben waren, dann jetzt nochmal quasi in die Öffentlichkeit gebracht und dann halt aufgerollt und versuchen halt ein bisschen politischen Druck auszuüben. Ich glaube, die haben alle eine Rolle gespielt, dass quasi dann in unterschiedlichen Lokalitäten dann halt erinnerungspolitische, naja, so Öffnung oder Wandel dann halt stattgefunden hat. Jetzt komme ich dann halt zum Fazit. Genau, Solingen steht exemplarisch für die Herausforderungen, vor denen eine Gesellschaft steht, also deutsche Gesellschaft, die sich ihrer gewaltsamen und rassistischen Vergangenheit und Gegenwart stellen muss. Die langjährigen Konflikte um angemessene Gedenkorte, die anfängliche politische Zurückhaltung und die späte Anerkennung der Opfer des Brandanschlags verdeutlichen, wie schwierig es ist, eine angemessene Gedenkkultur zu etablieren. Es zeigt, wie tief das Ringen um eine inklusive und kritische Erinnerungskultur in der deutschen Gesellschaft verwurzelt ist. Die Bemühungen der Betroffenen und zivilgesellschaftlichen Akteure machen deutlich, dass der Druck aus der Zivilgesellschaft notwendig ist, um institutionelle Veränderungen anzustoßen. Der Umgang mit der Erinnerung an Solingen wirft grundsätzliche Fragen über gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie auf. Erinnern bedeutet nicht nur, der Opfer zu gedenken, sondern auch die Ursachen für rassistische Gewalt kritisch zu hinterfragen. Eine lebendige und selbstkritische Erinnerungskultur ist deshalb mehr als nur ein Rückblick in die Vergangenheit. Sie ist die Grundlage für sozialen Zusammenhalt und Teilhabe, denn sie fordert die Gesellschaft auf, strukturelle Ungerechtigkeiten zu erkennen und aktiv zu bekämpfen. Die Geschichte Solingens zeigt, dass Erinnerungspolitik kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel, um gesellschaftliche Barrieren abzubauen und das Bewusstsein für Rassismus zu schärfen. Nur durch eine umfassende Auseinandersetzung mit der Vergangenheit können wir eine gerechtere und inklusive Zukunft gestalten, die auf den Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, echte Anerkennung und demokratische Teilhabe basiert. Genau. Daher bleibt die Aufgabe bestehen, weiterhin aktiv an der Gestaltung einer Erinnerungskultur mitzuwirken, die alle Teile der Gesellschaft, insbesondere die marginalisierten Gruppen, einbezieht und sich nicht auf symbolische Akte beschränkt. Eine solche Erinnerungskultur ist nicht nur ein Zeichen von Respekt gegenüber den Opfern, sondern auch ein Bekenntnis zu den Werten, die eine demokratische Gesellschaft tragen: Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz. Vielen Dank für das Zuhören, Aufmerksamkeit.